Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Als eine Anklage gegen die Faschismen dieser Welt verstand die italienische Schriftstellerin Elsa Morante ihren Roman La Storia. 50 Jahre nach seinem Erscheinen steht das Buch in Italien wieder auf der Bestsellerliste und auch bei uns erscheint es gerade in einer neuen Übertragung und über die werde ich gleich mit einer der beiden Übersetzerinnen, mit Maja Pflug, sprechen. Ein 50 Jahre altes Buch hat in Italien wieder die Bestsellerlisten erobert, La Storia, die Geschichte von Elsa Morante. Sie gilt ja neben Natalia Ginzburg als wichtigste Schriftstellerin Italiens im 20. Jahrhundert. Und dass ihr erfolgreichster Roman jetzt wieder so viel gelesen wird, das ist nicht zuletzt einer Fernsehserie zu verdanken, die die Geschichte der Lehrerin Ida und ihrer zwei Söhne im Rom des Zweiten Weltkriegs offenbar zurückgebracht hat ins kollektive Bewusstsein. Perfektes Timing also auch für eine Neuausgabe. Auch bei uns, Claudia Ruschkowski und Maja Pflug, haben La Storia neu übersetzt und ich bin gespannt, was das für eine Herausforderung war und freue mich auf das Gespräch mit Maja Pflug. Hallo, herzlich willkommen nach München, Frau Pflug.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Der Roman ist ja 1974 in Italien erschienen und wurde gleich zu einem Bestseller und war auch ein großes Gesprächsthema. Wir haben ein schönes Zitat aus der New York Times damals gefunden. Da hieß es, das wäre zum ersten Mal seit Menschengedenken, dass in Italiens Espresso-Bars mal nicht über Fußball oder den letzten Politskandal diskutiert würde, sondern über ein Buch. Haben Sie das damals auch direkt so wahrgenommen, dieses Buch, und gleich gelesen? Oder wann war Ihre erste Begegnung mit La Storia?
Meine erste Begegnung mit La Storia war in den 80er Jahren, also doch einige Zeit später, weil in den 70er Jahren, als es erschienen ist, musste man auch ja oft weniger Romane als vielmehr Sach- oder politische Literatur lesen. Und auch in der Kritik ist ja dieser Roman, als er erschienen ist, auf starke Kritik gestoßen. So, sagen wir mal, ideologische Kritik, ja, also er sei individualistisch und pessimistisch und alles Mögliche. Also jedenfalls selbst Pasolini hat den Roman, obwohl er sehr guter Freund von Morante war, hat den Roman kritisiert, aber auf eine natürlich differenziertere Art. Aber das Publikum, die Leser, die haben also sich auf diesen Roman gestürzt, weil Elsa Morante auch darauf bestanden hatte beim Einaudi-Verlag, dass das Buch als Taschenbuch erscheint, also wenig kostet und für alle erschwinglich ist. Und das war ihr Ziel, dass das Buch von allen gelesen werden soll. Ja.
Jetzt übertragen Sie ja seit 4 Jahrzehnten italienische Literatur ins Deutsche. Was hat Sie an dieser Anfrage gereizt? Als Sie haben ja auch schon andere Texte von Elsa Morante übersetzt. Was war der Reiz daran, das jetzt zusammen mit Claudia Ruschkowski, dieses Riesenwerk, sich vorzunehmen?
Na, das ist natürlich eine Herausforderung, wie man sie sich schöner eigentlich nicht wünschen kann. Und als ich es angeboten bekam, habe ich gedacht, das kann man nicht ablesen, aber ich möchte es nicht alleine machen. Und dann haben wir uns sozusagen zusammengesetzt und haben beschlossen, wir machen das zusammen. Und das war auch die einzige richtige Entscheidung, weil es bei einem so langen Werk braucht man ja auch einen sehr langen Atem und die Möglichkeit des ständigen Austauschs ist was ganz Besonderes.
Wie macht man denn das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie zwei Übersetzerinnen einen Roman übersetzen. Schicken sie sich dann die Kapitel hin und her oder wie läuft das ab?
Naja, also wir haben so begonnen, wir haben das erste Kapitel komplett gemeinsam gemacht. Wir haben jeder eine Version erstellt, dann haben wir uns zusammengesetzt, also an einen Schreibtisch und haben dieses Kapitel zusammen formuliert und haben praktisch über alle Einzelheiten immer gesprochen, uns immer geeinigt und dadurch haben wir ja praktisch schon eine Spur gelegt, eine Richtung bestimmt. Und im Weiteren haben wir jedenfalls die Kapitel übersetzt und uns hin und her geschickt und uns auch getroffen und immer wieder darauf geachtet, dass der Fluss zusammenfließt, wie soll ich sagen, ja.
Als das Buch da das erste Mal auf Deutsch übersetzt wurde von Hanneliese Hinderberger, da stand in einer Kritik im Spiegel, dass diese starren Verniedlichungsformen in der deutschen Ausgabe nicht so gut passen, weil das einfach aus dem Italienischen gar nicht übertragbar wäre, diese Art der Umgangssprache. Was haben Sie jetzt anders gemacht in dieser Neuübersetzung? Nimmt man sich da vorher sowas vor oder entsteht das dann erst während der Arbeit?
Also, dass man diese Verniedlichungsformen, die ja auch in Rom nochmal besonders kultiviert werden, dass man die nicht im Deutschen so übertragen kann, ist ganz klar, weil das würde im Deutschen also einfach fürchterlich sein. Ja. Und das entsteht, ich denke, das entsteht situativ. Sozusagen bei jedem Satz, wo so etwas vorkommt, entsteht, wie man damit umgeht. Und ob man auch eine Verkleinerungsform nimmt oder ob man ein Adjektiv nimmt oder ob man gar nichts braucht, das ergibt sich aus dem Zusammenhang.
Es gibt ja auch zwei verschiedene Erzählebenen in La Storia. Das ist einmal die Geschichte von Iduza, dieser Hauptfigur und ihren Kindern und ihrem Leben. Und dann gibt es aber auch noch so eine Art, ich würde fast sagen, im Stil eines Nachrichtentickers geschriebene Ebene, wo immer die Weltgeschichte quasi reinkommt. Was entsteht dadurch nochmal für so einen Kontrast zwischen diesen beiden Ebenen?
Ja, was Elsa Morganti wahrscheinlich, also was man daran auch sehr gut sehen kann, ist, auf der einen Seite ist die Geschichte mit dem großen S, wie die Italiener sagen, also die historische Geschichte, die wird aufgelistet in mehr oder weniger neutralen Notaten, ja. Und auf der anderen Nachfolgen kommt der Roman oder das Romankapitel und zeigt, was diese Gewalt des Krieges zum Beispiel auf die Individuen, welchen Einfluss das hat und wie Angst und Gewalt eben die Menschen kaputt machen und verunsichern. Und ich denke, die Aktualität des Buches heute ist ja auch, dass wir im Fernsehen ja also permanent mit Kriegsbildern konfrontiert sind und unsere Zeit ja stark auch vom Krieg jetzt beeinflusst ist.
Denken Sie, das ist auch ein Grund, warum der Roman jetzt nochmal so stark zurückgekehrt ist, dass er doch irgendwie ja quasi anschlussfähig an unsere Gegenwart ist?
Ja, ich denke, dass eben da eine unglaubliche Aktualität hat er dadurch, also eine noch stärkere Aktualität hat er erneut wieder gewonnen, weil er sich ja in jeder Form also eben die Gewalt aufzeigt und sich auffordert, sich zu wehren und dagegen, also gegen die Gewalt versucht anzugehen.
Wie würden Sie denn diese Erzählerin, das ist ja Iduza, diese Hauptfigur Ida, eine Volksschullehrerin, die auch eine jüdische Mutter hat, also auch während der Nazizeit Angst haben musste, dass sie selbst als Jüdin deportiert wird. Was ist das für eine Erzählerin? Was haben Sie da versucht für einen Ton zu finden?
Ida Iduza. Ida ist eigentlich eine sehr zarte Person und sie ist ja auch sehr, sehr anfällig. Und das Buch beginnt ja auch mit einer Vergewaltigung. Ida wird vergewaltigt von einem ganz jungen Soldaten, der noch nie von zu Hause weg, also deutschen Soldaten, der noch nie von zu Hause weg war und in seiner Verzweiflung und seinem Heimweh eigentlich dieser, also in einer Schwächesituation einer anderen dieser Frau begegnet und eigentlich zuerst mal gar keine bösen Absichten hat und dann entwickelt sich diese Situation und Ida ist so verschreckt, dass sie, also diese Gestalt ist ein Beispiel dafür, wie die Zerrüttung ununterbrochen fortschreitet, so sehe ich das.
Und sie hat ja dann zwei Söhne, also einen schon Teenager-Alter, würde ich mal sagen, und der andere eben der Sohn, der aus dieser Vergewaltigung hervorgegangen ist. Was würden Sie sagen, hat sie für ein Verhältnis zu diesen unterschiedlichen Kindern?
Also Nino und Giuseppe. Und Nino ist ihr Held und ist ihr Ein und Alles, also bis dann eben Giuseppe kommt. Aber Nino ist der Unbesiegbare eigentlich, oder so sieht sie ihn, ja. Und Nino kämpft auch gegen seine Mutter. Nino ist am Anfang vom Faschismus, also mit 12 oder 13 vom Faschismus begeistert und versucht auf jede Weise der Schule zu entkommen und also will nur machen, was er mit seinen Freunden eben vorhat. Aber dann findet er sich im Widerstand wieder. und kommt nur noch ganz selten. Und Ida ist ja dann auch auf der Flucht. Und aber er ist für sie meiner Ansicht nach wirklich auch, der verkörpert das Leben und die Hoffnung. Ja. Mhm. Während der Giuseppe ist ein ganz zartes, sehr kleines Kind, aber Giuseppe ist die verkörperte Freude, das verkörperte Leben. Ja. Und was bei Giuseppe hat sie halt manchmal Angst, dass ihm was passieren könnte. Das ist ihre Hauptsorge.
Ich habe schon anfangs gesagt, Sie haben ja auch andere Texte von Elsa Morante übertragen. Würden Sie sagen, dass La Storia Ihr Hauptwerk ist und das Wichtigste, was sie geschrieben hat?
Also ich liebe auch ihre anderen Romane und ich habe mehr zwei kleine Bände eigentlich von ihr übersetzt und eins sind so Essays und also La Storia ist sicher das Hauptwerk, das glaube ich auch, aber es also durchaus, wenn man da angebissen hat, sollte man auch noch alle anderen Romane lesen.
Sie haben ja ganz schön umrissen, um was es in dem Roman geht. Es ist ja doch auch ein historischer Stoff. Müssen Sie sich denn da eigentlich noch irgendwie vorbereiten? Oder ist das, wenn man so viel Erfahrung mit dem Übersetzen hat wie Sie, gar nicht mehr nötig?
Ja, man liest natürlich immer also nebenbei Dinge, die vielleicht das Thema auf irgendeine Weise betreffen. Und ich habe auch schon also in mehreren Romanen war ich schon mit dem Thema konfrontiert, auch bei Ginsburg natürlich und auch bei der Ginsburg-Biografie, sodass ich relativ viel Erfahrung schon damit gesammelt hatte. Aber trotzdem muss man immer noch mal einen kleinen Faktencheck machen und sowas.
Und ich fand es so schön, Sie haben im Nachwort ein schönes Zitat von Natalia Ginsburg, die sagte über ihre Arbeit der Übersetzerin, man müsse sich wie die Ameise an ein Blatt, an jedes Wort klammern, gleichzeitig ungeduldig wie ein Pferd voraneilen, ohne jedes Ganze aus den Augen zu verlieren. Was ist Ihnen denn dabei schwerer gefallen, die Ameisenarbeit oder das Voranstürmen?
Ja, wie soll ich das sagen? Das hat Natalia im Nachwort zu ihrer Übersetzung von Madame Bovary geschrieben. Und sie hat auch geschrieben, man muss die Augen fest auf die geliebte Welt des anderen gerichtet halten, um da weiterzukommen, aber gleichzeitig eben sich an jedes Wort klammern. Und das, ich weiß nicht, das ist nicht so, das eine oder das andere ist schwerer, sondern es ist eher, man muss beides verbinden können. Ja, das stimmt. Weil wenn man an einem Wort hängen bleibt, dann muss man ja irgendwann weitergehen. Und am Schluss muss von dieser kleinen, feinen Schleifarbeit eben darf man nichts mehr erkennen. Und dahin zu kommen, das ist irgendwie die Kunst.
Maja Pflug, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach München.
Danke.
Und die Neuübersetzung von La Storia durch Maja Pflug und Claudia Ruschkowski ist beim Wagenbach Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Das Haus oder auch Dienstmädchen ist ja eine Figur, die immer wieder in der Literatur auftaucht, gerade auch in zeitgenössischen Romanen, wie jetzt dem neuen Buch der chilenischen Schriftstellerin Alia Trabuco Serán. Mein Name ist Estela, ist der Titel, und Viktoria Eklau weiß mehr. Estela, das habe ich gelesen, ist Dienstmädchen in einer Familie. Was ist denn das für eine Situation oder was ist Estela für eine Frau?
Ja, Estela arbeitet für eine Familie in einem reichen Vorort von Santiago de Chile in der Hauptstadt, und sie kommt selber aus dem Süden Chiles, von der Insel Chiloé. Das ist eine sehr schöne, aber auch überwiegend arme Insel, und Estela ist nun in die Hauptstadt gekommen, wie viele mittellose Chilenen, um da zu arbeiten, zu sparen und Geld nach Hause zu schicken für einige Jahre. Und sie arbeitet für einen Arzt und seine Frau, eine Anwältin, die leben in einem sehr schönen Haus mit Swimmingpool, haben eine kleine Tochter, ein Einzelkind, und für diese Familie putzt, wäscht und kocht Estela nun von früh bis spät. Und sie lebt auch in dem Haus, in einem winzigen Zimmer, in das man von der Küche aus gelangt. Und sie kümmert sich auch viel um das Kind. Das ist ein, ja, kluges Mädchen, aber auch sehr störrisch. Die will zum Beispiel nie essen. Und Estela versucht nun, das Kind jeden Tag zum Essen zu bringen. Und sie flicht seine Zöpfe. Ja, da entsteht schon eine große Nähe. Und auf der anderen Seite ist Estela für die Familie wie so ein namenloses Wesen. Also sie ist eben die Angestellte, die Nana, so werden in Chile die Kindermädchen genannt, und nur sehr selten nennt die Familie sie überhaupt bei ihrem Namen, Estela. Und dieser Romantitel, Mein Name ist Estela, den habe ich wirklich wie so einen Aufschrei verstanden oder empfunden. Ich habe einen Namen, ich bin Estela, nicht nur eure Dienerin, sondern eine eigenständige Person. Und Estela erzählt diese Geschichte. Aus ihrer Perspektive erfahren wir alles, was passiert.
Aha, und wie erzählt sie das? Oder vor allem, wem erzählt sie das? Ist das so ein Tagebuch oder gibt es einen Adressaten für diese Erzählung?
Sie erzählt die im Rückblick und sie erzählt davon Leuten, die sie gar nicht kennt und die sie auch gar nicht sieht. Das ist eine eigentümliche Situation. Estela ist nämlich eingesperrt und in einer Zelle und sie wendet sich an Menschen außerhalb dieser Zelle. Und man muss wissen, es hat sich eine Tragödie zugetragen. Das Mädchen, die Tochter der Familie, ist gestorben. Das kann man auch verraten, denn das wird schon auf den ersten Romanseiten kurz erwähnt. Und es sieht also so aus, als würde Estela für den Tod des Mädchens verantwortlich gemacht. Es bleibt aber etwas im Unklaren. Jedenfalls ist sie eingesperrt und sie beginnt dann zu erzählen und erwartet wird von ihr vielleicht ein Geständnis. Aber sie erzählt im Grunde die lange Geschichte ihres Lebens bei dieser fremden Familie mit vielen Abschweifungen. Und sie erzählt zwischendurch auch von ihrer eigenen Kindheit, von ihrer Mutter, von dem entbehrungsreichen Leben auf dem Land, von ihrer Kindheit. Ja, und wir begreifen dann als Leser, als Lesende irgendwann mit Bestürzung, wie sehr sich Estela von ihren Wurzeln immer weiter entfernt. Also sie ist in gewisser Weise gefesselt an das Leben dieser Familie, an das Leben ihrer Vorgesetzten, bei denen sie ja wie eine Sklavin lebt. Und sie findet irgendwann auch nicht mehr den Absprung von dieser Situation. Und ja, wir erfahren von den Demütigungen, die sie erlebt, und von den Abgründen, die sich auch unter dieser glänzenden Oberfläche des Lebens dieser Oberschichtfamilie verbergen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Stoff. Aber wie ist denn das literarisch gemacht?
Ja, der Stoff ist wichtig, wie Sie sagen. Also Alia Trabuco-Serran schreibt eben über dieses ungerechte Klassensystem, über die Ausbeutung. Aber ich finde, sie hat das literarisch wirklich sehr, sehr interessant umgesetzt. Also das ist nicht einfach ja eine Art Pamphlet gegen die soziale Ungerechtigkeit, sondern die Autorin zeigt durch ihr sehr subtiles und psychologisch tiefschürfendes Erzählen vielmehr die tragische Seite dieser Beziehungen zwischen Oberschicht und Unterschicht. Also zum Beispiel das Dilemma, dass Estela Zuneigung entwickelt zu diesem fremden Mädchen, um das sie sich kümmert jahrelang, aber dass sie das eigentlich nicht will. Sie will das Mädchen eigentlich nicht lieben, weil sie ist ja selber quasi unsichtbar für die Familie. Sie ist ja nur so ein nützlicher Schatten. Ja, also von Estela bekommen wir diese Insicht dieses komplexen Verhältnisses und wir erfahren dann aber auch, dass sie irgendwann aufbegehrt auf subtile Weise. Erlaubt sie sich Überschreitungen der ihr zugewiesenen Rolle, vielleicht auch um zu verhindern, dass sie sich selbst gänzlich verliert.
Und ist das denn, dieser Roman vermittelt der auch sowas Grundlegendes über soziale Konflikte in Chile?
Ja, die sind im Hintergrund immer da, also buchstäblich, denn im Hintergrund läuft bei der Familie ständig der Fernseher und da flimmern Bilder von sozialem Aufruhr über den Bildschirm und auch Bilder von Armut und Verzweiflung, von Menschen, die nicht genug Geld haben, um sich Essen zu kaufen, oder von Fischern, die nicht genug fischen, um zu überleben. Chile ist ja eines der Länder, in denen die soziale Ungleichheit besonders ausgeprägt ist, und dagegen hatte es ja vor einigen Jahren auch erbitterte Proteste und Unruhen gegeben. Auf der anderen Seite gibt es in dem Roman einen Raubüberfall auf die Familie, für die Estela arbeitet, auf diese reiche Familie. Und da beschreibt die Autorin auch so einen regelrechten Hass auf die Reichen und auf die Privilegierten, der da hervorbricht. Ja, und am Ende des Romans findet sich Estela, aber das ist vielleicht dann doch schon zu viel verraten, aber ich sag's jetzt trotzdem, sie findet sich dann selber in einer Großdemonstration wieder und sie lehnt sich dann auch zum ersten Mal auf in so einer Masse von benachteiligten Menschen.
Also ziemlich gelungen, wenn ich Ihnen so zuhöre.
Absolut. Ich fand es vor allen Dingen wirklich sehr gelungen, wie die Autorin den Spannungsbogen hält. Also man möchte wissen, was passiert. Man möchte wissen, warum das Kind der Familie stirbt, was das für eine Tragödie ist, auf die der Roman dazu steuert. Und in dem Maße, wie uns das in den Bann zieht, erleben und erkennen wir aber dann die Tragödie der Hausangestellten, also Estelas Tragödie. Und ja, ich finde, dass in diesem Roman, in dieser schlichten und eindringlichen Sprache eigentlich jedes Wort unter die Haut geht. Das Buch ist total fesselnd und verursacht aber auch total viel Unbehagen bis zur letzten Seite.
Viktoria Eglau über den Roman Mein Name ist Estela von Alia Trabuco Serán, übersetzt aus dem chilenischen Spanisch von Benjamin Loy. Und erschienen ist dieses Buch im Hansa Verlag Berlin. Es hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Le Neuvième Pays, so heißt die deutsche Buchhandlung im 6. Arrondissement von Paris. Und sie hat ihren Namen nicht umsonst von einem Peter Handke-Buch, denn die Inhaberin ist dessen Ehefrau, die damit wieder eine Lücke geschlossen hat, nachdem die letzte deutsche Buchhandlung 2020 geschlossen hat. Ihr zur Seite im Laden an der Rue Bonaparte steht Pierre Stapf und mit ihm bin ich jetzt in Paris verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Stapf.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. Als erstes habe ich mich natürlich gefragt, Sie sind in Berlin geboren, leben aber in Paris. Was hat Sie gereizt, in einer deutschen Buchhandlung zu arbeiten?
Also ich lebe schon seit meiner Kindheit in Paris und arbeite hier schon seit mehreren Jahren in einer anderen Buchhandlung. Und als ich von diesem Projekt erfahren habe, war ich natürlich sehr glücklich, viel mehr wieder mit der deutschen Sprache zu tun zu haben. Und jetzt bin ich hier seit 4 Monaten und bin sehr froh damit.
Und Sie haben uns eine ganze Reihe an, ich sag mal, Klassikern fast schon ausgesucht. Ist das auch das, was hauptsächlich bei Ihnen verlangt wird von den Kunden?
Ja, es gibt natürlich eine, da Sie es ja auch gesagt haben, dass es eine echte Lücke gab in Paris an deutschen Büchern seit ein paar Jahren. Und Klassiker werden natürlich sehr gefragt, natürlich auch Neuerscheinungen. Und diese beiden Seiten versuchen wir natürlich jetzt zusammenzubringen.
Mit welchem Buch wollen wir denn anfangen? Einfach der Reihe nach. Heimrat Becker steht bei mir ganz oben. Nachschrift, habe ich gesehen, ist 1986 schon erschienen. Was finden Sie so toll an diesem Buch?
Ich finde, es ist ein sehr seltsames Buch. Also es wurde in 2 Bänden veröffentlicht, im Droschel Verlag in 86 und 97. Und Heimrat Becker ist also ein österreichischer Schriftsteller, der selbst Mitglied der NSDAP während des Zweiten Weltkriegs war und danach sein ganzes Leben der Verständnis dieser riesigen Tötungsmaschinerie gewidmet hat. Und Nachschrift heißen also diese 2 Bände, die eben Zahlen, Zitate, kaltblütige Informationen aus den Konzentrations- und Vernichtungslagern sind. Und diese Nachschriften sind in diesem Sinne also nur Dokumente. Wie er es selbst beschreibt, es genügt, die Sprache der Täter und der Opfer zu zitieren. Es genügt, bei der Sprache zu bleiben, die in den Dokumenten aufbewahrt ist. Zusammenfall von Dokument und Entsetzen, Statistik und Grauen. Ich finde es ein sehr eigenartiges und wertvolles Werk, was natürlich auch eine perfekte Ergänzung von Paul Celans Poesie ist, da er eben Paul Celan die Sprache wieder verarbeitet hat und bei Becker eben die Sprache so nur selbst dasteht, wie sie auch war, also kaltblütig und krass, ja.
Und Sie haben ja noch ein Buch ausgesucht, was auf diese Zeit, auf diese schreckliche Zeit sich bezieht, nämlich Klaus Manns Der Vulkan. Das ist ja auch Absolut. 1939 in Amsterdam erschienen. Warum legen Sie uns das ans Herz?
Also in Deutschland ist es vielleicht ein sehr berühmtes Werk, in Frankreich allerdings viel weniger. Und ich finde, es ist in diesem Sinne ein vergessenes Meisterwerk. Also wie Sie es gesagt haben, wurde es also im Exilverlag in Amsterdam in 1939 veröffentlicht. Und schon dieser Bestandteil charakterisiert eben diesen Text, weil es eben ein Emigrantenroman ist, der versucht, die Schicksale verschiedener Emigranten zu schildern, also kurz vor dem Anfang des Zweiten Weltkriegs. Der Roman beginnt in Paris, in einem Café im heute berühmten Saint-Germain-des-Prés, spielt aber danach auch in Amsterdam, in der Schweiz, in Amerika. Und ich finde es ein hochmoderner Text, weil er eben viele Figuren verstrickt und zugleich ein imaginäres Gebiet ausbreitet und hochrealistisch ist, sei es in den Orten, in den Gesprächen oder in den belastenden Ereignissen. Und es ist natürlich ein sehr aktueller Text in der Weltlage, die wir heutzutage kennen, und auf jeden Fall ein wundervoller und tragischer Roman.
Und dann haben Sie noch ein Buch ausgesucht, was ich auch sehr mag und was aber hier, glaube ich, eher noch so ein Geheimtipp ist, nämlich von Pierre Michon, Leben der kleinen Toten. Das hat auch Anne Weber aus dem Französischen übersetzt. Das ist ja was ganz Besonderes, nicht?
Es ist auch ein sehr eigenartiges Buch. Also jetzt genau das Gegenteil von Klaus Mann. Also hier ist es schon sehr berühmt, in Deutschland sicher weniger. Also wörtlich würde man den Originaltitel mit winzigen Leben übersetzen. Und diese winzigen Leben sind eben vergessene Figuren aus Michons Kindheit, also dem Schriftsteller, seines Bauern, Familie, Priester, Schulkameraden, die alle in einer verlorenen Gegend in Frankreich aufgewachsen sind und die auch sofort vergessen wurden, weil es eben kleine, im Anschein irrelevante Laufbahnen sind. Und der Schriftsteller Pierre Michon schafft es mit einer widersprüchlichen Manöver, sie als Helden zu schildern, indem er das benutzt, was er die schöne Sprache nennt, nämlich die klassische, unglaubliche und wunderbare Sprache des 18. Jahrhunderts. Und so werden diese winzigen Leben wie Heilige in mehreren Kapiteln dargestellt, so echt wie noch nie. Und auf der anderen Seite in einer Sprache, die sie selbst noch nie gesprochen haben und die sie auch nur teilweise verstehen können. Und es ist für mich auf jeden Fall ein Meisterwerk der französischen Gegenwartsliteratur, das auch sein erstes Buch ist, das er sehr spät geschrieben und veröffentlicht hat, in 1984, als er schon fast 40 Jahre alt war. Und wer also einen der bedeutendsten und schönsten französischen Schriftsteller lesen will, der müsste sich dieses Buch mal anschauen.
Pierre Stapp von der Buchhandlung Le Neuvième Pays in Paris. Vielen Dank für diese Empfehlung. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen.
Das Ottfried-Preußler-Gymnasium im bayerischen Pullach will den Namen Ottfried Preußlers nicht mehr tragen. Das ist herausgekommen nach einer 5-jährigen Forschungsarbeit der Schülerinnen und Schüler. Und dieses Vorhaben, das sorgt derzeit bundesweit für Schlagzeilen. Vor gerade einer Stunde gab es heute Morgen einen wichtigen Termin zu einer Vorentscheidung in dieser Sache. Und ich bin jetzt mit Joachim Marx verbunden. Er ist Mathematiklehrer am Gymnasium in Pullach und hat dieses Forschungsprojekt angeleitet. Guten Morgen, Herr Marx.
Schönen guten Morgen.
Was ist denn jetzt heute Morgen bei diesem Termin herausgekommen?
Ja, das war jetzt die Sitzung des Zweckverbandes. Also das ist der Sachaufwandsträger der Schule und der hat sich einstimmig für die Rückbenennung des Gymnasiums entschieden.
Jetzt erzählen Sie uns doch nochmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Sie haben ja 5 Jahre mit den Schülerinnen und Schülern geforscht. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass Sie sich mal quasi anschauen, wer ist dieser Namensgeber, den wir haben eigentlich?
Ja, der Anlass war, dass 2015 etwa ist das erste Buch von Preußler wieder aufgetaucht, muss man sagen. Das war das inzwischen bekannte Erntelager Geier. Das hat er als junger Mann mit 16, 17 geschrieben. Es ist dann 44 rausgekommen und das wird eigentlich als typische HJ-Geschichte klassifiziert. Diese Geschichte berichtet vom Ernteeinsatz einer Gruppe von Jungen des deutschen Jungvolks. Und dieses Werk, das war nicht bekannt, ist 2015 wieder aufgetaucht. Und das war eigentlich der Anlass für uns, uns mit unserem Schulnamensgeber auseinanderzusetzen. Zu der Zeit gab es noch keine Biografie. Das heißt, wir hatten gar nichts als Hintergrundwissen. Und so haben wir dann einfach angefangen, selber zu recherchieren.
Und was haben Sie da so rausgefunden? Wie haben die Schüler so auf den Text reagiert?
Ja, wir haben zunächst einmal haben wir uns natürlich das Erntelager Geier, also dieses Buch, in Kopie besorgt. Von diesem Buch gibt es nur noch etwa 5 Exemplare. Die meisten sind wohl in der Entnazifizierung nach dem Krieg vernichtet worden. Es gibt noch einige Exemplare in den Nationalbibliotheken. Wir haben uns eins besorgt in Kopie. Das haben wir dann mit Schülern zusammen gelesen und diskutiert. Haben dann versucht, uns Hintergrundwissen anzuschaffen, also über die spezielle Situation des Sudetenlandes natürlich. Dann, was hatte das mit diesen Erntelagereinsätzen auf sich? Die gab es tatsächlich von der Hitlerjugend. Überhaupt Hitlerjugend, deutsches Jungvolk, da mussten wir, und also die Schüler und auch wir haben natürlich Geschichtskollegen, die uns da gut unterstützt haben, aber da haben wir wirklich alle viel gelernt. Wir haben dann Experten zu Gesprächen eingeladen, sodass wir dann, hatten wir das Gefühl, dass wir einen recht guten Hintergrundwissens hatten. Eigentlich haben.
Ja, das klingt ja nach total tollem Geschichtsunterricht, quasi angewandt in der Praxis.
Ja, also das war jetzt also quasi unsere ursprüngliche Arbeitsgruppe. Da waren Schüler aus der Oberstufe dabei. Also die waren daran sehr interessiert an diesem ganzen Projekt. Und die Schüler haben sich dann so mit einzelnen Aspekten des Erntelagers auseinandergesetzt.
Und die sind jetzt auch nochmal in einer Ausstellung zu sehen, die gerade bei Ihnen ist? Oder was zeigen Sie da?
Also genau, dieses ganze Projekt hat ja vor 5 Jahren angefangen und dann inzwischen, gerade letztes Jahr, da war ja der 100. Geburtstag von Preußler im Oktober, da haben wir hier in der Schule viel gemacht, also in allen Jahrgangsstufen wurde zu dem Thema gearbeitet, also die Kleinen haben zum Beispiel Hexe 2.0 geschrieben und solche Sachen, Und die Größeren haben sich dann mit Flucht und Vertreibung auseinandergesetzt oder eben mit der Hitlerjugend und so weiter. Und das war so eine Art Projektwoche, das nennt sich Wissenschaftswoche. Da arbeitet die 11. Klasse quasi Wissenschaftsprobe deutsch zu einem Thema. Und da hat die gesamte 11. Klasse diese Themen aufgearbeitet und dann in einer, wie ich finde, recht ordentlichen Ausstellung mal zusammengestellt.
Und dann ist das ja irgendwie in die Medien gekommen und hat so einen riesen Skandal, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch Diskussionen ausgelöst. Haben Sie damit überhaupt gerechnet?
Nein, das hat sich komplett verselbstständigt. Das ist was viel größer geworden, als wir das gedacht hatten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass hier die lokalen Medien, die sich unsere Ausstellung angeschaut haben und die mit uns gesprochen haben, dass die da sehr differenziert und sehr, sehr sachlich darüber berichtet haben und auch sehr interessiert, was eben einfach diese Schule so macht. Und die Erfahrung hat so ein bisschen gezeigt, umso weiter die Medien von uns weg waren, umso weniger haben die mit uns gesprochen und umso seltsamer wurden dann die Artikel.
Und wie finden die Schüler das? Das ist ja eigentlich auch wieder angewandte Medienanalyse, würde ich sagen.
Ja, da habe ich schon von den Deutschlehrern gehört, dass das schon thematisiert wird. Also wie jetzt an diesem einen Beispiel man offenbar lernen kann, wie so Medienberichterstattung funktioniert. Und das war ja interessant. Das war ja also, es gab ja so eine seltsame Welle der Empörung oder wie man sagen soll. Und inzwischen ebbt das wieder ab und es wird wieder sachlicher und ruhiger und es geht mehr um die Sache. Das ist ja eigentlich das, was wir uns von Anfang an gewünscht haben.
So macht es den Anschein. Und wie geht es jetzt weiter eigentlich?
Also jetzt haben wir ja quasi ein eindeutiges Votum und zwar haben ja die Schüler abgestimmt, die Lehrer, die Elternvertreter und jetzt eben der Sachaufwandsträger, alle vier Gremien, die abstimmen. Und die haben jetzt ein eindeutiges Votum abgegeben und jetzt geht die Entscheidung zum Kultusministerium.
Und dann sind wir gespannt und telefonieren dann vielleicht wieder mit Ihnen, Joachim Marx, Mathematiklehrer am Gymnasium in Pulla. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Danke, tschüss.